Endlich erreichten sie mit schleppenden Schritten die langen Schilfhütten, die sie sich selbst hatten bauen müssen, als sie hierher nach Partum aus dem Nomos von Gessen getrieben worden waren. Sie fanden ihre Hütten wieder, wie sie sie am Morgen beim Weggehen zur Arbeit verlassen hatten. Schmutzig, dunkel, halb verfallen. Ihr Aussehen allein nahm ihnen schon jede Hoffnung. Sie wohnten darin zusammengepfercht, Familie an Familie, nur durch Matten getrennt, von Lärm und Geschrei umschlossen. Bei ihrer Ankunft erzitterte die Hütte von rauen Schreien.
»Wo ist das Fressen? Wie lange soll ich auf meine Suppe warten? Ihr Faulenzer, ihr sitzt müßig da und bereitet nicht einmal das Essen vor!«
Uri saß am Boden, eine Schüssel auf den Knien. Er aß gierig und warf böse Blicke auf die Kinder, die ihn umschlichen. Er glaubte nicht an ihren Hunger. »Sie haben bestimmt gegessen, als sie schuftete«, log er sich vor. »Nun wollen sie ihm noch das Essen wegnehmen.« Seine Hand umklammerte zornig die Schüssel. Er schluckte rasch, konnte aber die Blicke der Kinder nicht länger ertragen. Grimmig stieß er die Reste von sich.
»Da, für euch!«
Die Kinder stürzten sich auf die Schüssel, stritten um sie. Der sie behielt, leckte sie bis auf den letzten Brocken aus.
»Faulenzer, nimmersatte«, schrie Uri, »sie raufen um den Fraß wie Tiere!«
Zornig blickte er seine Söhne an. Das Mädchen weinte, von den Brüdern verdrängt, und verschmierte die Tränen auf ihrem Gesicht.
»Hinaus!« schrie er in einem Wutanfall. »Fort, fort, ich werde euch helfen!«
Erschrocken verschwanden die Kinder hinter dem Vorhang.
»Schakale«, knurrte Uri mit zusammengepressten Zähnen. »Schade, dass ich sie nicht durchgehauen habe.«
»Sie haben doch Hunger«, suchte sie die alte Mina leise und schüchtern zu entschuldigen. Uri warf der Mutter aus seinen müden Augen einen bösen Blick zu.
»Faulenzer«, sagte er wieder, »Sie tun den ganzen Tag nichts. Sie könnten verdienen.«
»Wie, Uri?«
»Sie sollen sich verdingen. Wenn sie mich wütend machen, verkaufe ich sie an die Leute aus Mikraim.«
»Uri, sag das nicht«, rief sie entsetzt aus. »Nein, das tust du nicht, ich weiß es«, beruhigte sie sich. »Du bist gut, Uri. Eine furchtbare Sünde, sein Kind Hunde- und Katzenanbetern zu verkaufen. Und dazu noch, wer würde dann für dich Stroh sammeln?«
»Keine große Mühe«, winkte er verächtlich ab.
»Was sagst du, Uri?« empörte sie sich. »Oh Gott, Abrahams und Jakobs, das ist eine schreckliche Arbeit. Du weißt doch, dass hier in der Nähe die Felder so leer sind, als wären sie gekehrt. Um Stroh muss man sehr weit gehen.« »Und das ist gefährlich. Die Bauern hassen unsere Kinder. Sie jagen sie mit Stöcken fort und werfen ihnen Steine nach. Dem Bruder des Matthai haben sie die Hand gebrochen. Das Mädchen Semeje.« Sie brach ab und rang die Hände. »Was ist da noch zu sagen? Die Bauern drohen schon von Weitem.«
»Kommt nur auf unser Feld. Wir werden euch die Knochen zerschlagen. Eure Schuld, dass unser Vieh dahin ist. Eure Schuld, unser Unglück.«
»Ja, Uri, so ist es.« Sie schluchzte auf. »Die Knaben haben bis jetzt gesammelt. Eben sind sie heimgekommen. Sie haben nichts gegessen. Die Kleine war auch mit. Ich habe mich sehr um sie gesorgt. Ach, Uri«, sie weinte hilflos, »so kann man nicht leben. Wird diese Qual denn nie ein Ende nehmen?« Unwillig zuckte er die Achseln. Sein Blick verdüsterte sich. Er ließ den Kopf sinken.
»Lass das weinen«, murmelte er. Aber die Alte schluchzte, und er verstand kaum, was sie sagte. »Wie lange dauert das noch? Seit Jahren ist es schlecht, seit vielen Jahren. Aber so arg wie jetzt war es noch nie, nein, nie.«
Ihr Mund verzog sich nach unten wie bei einem Kinde. »Sie werden uns zu Tode quälen. Oh mei, oh mei, oh mei«, klagte sie.
»Sei still«, schrie er sie plötzlich an.
Erschrocken verstummte sie. Uri biss sich auf die Lippen und verkrallte die Finger in seinem Haar. Er saß verzweifelt, müde und hungrig da. Er wollte das Jammern der Mutter nicht hören, die Augen der Kinder nicht sehen. Vergessen, vergessen. Aber er konnte es nicht. Jemand hob die Matte, ein Mann schaute in Uris Raum.
»Uri«, rief er halblaut.
Der Arbeiter löste die Finger aus dem Haar, ließ die Hände sinken. Missmutig schaute er auf. Was willst du?« fragte er. Der Mann trat ein, kauerte sich neben Uri nieder.
»Hast du gehört?« fragte er. »Er hat sie hinausgejagt.«
»Wer? Wen?« meinte Uri gleichgültig.
»Der Pharao. Er hat Moses, Aaron, Nason und Fegel hinausgeworfen. Er hat gesagt, er lasse sie pfählen, wenn sie noch einmal kommen. Was sagst du dazu? Nason ist heimgekehrt.«
Sie schwiegen. Nach einer Weile sagte Uri, »Die haben es gut.«
»Wen meinst du?«
»Den Nason und den Fegel. Sie kehren zu ihren Kindern heim. Sie werden weiter ihr Vieh, ihre Ziegen und Schafe hüten, ihre Felder bestellen, ernten. Und wir?
Wir sind doch auch aus dem Geschlecht der Aser.«
»Ja, freilich«, sagte der Mann bitter. »Wir stammen alle von den Söhnen Jakobs ab. Was bedeutet das? Sie haben die Mittel gehabt, sich loszukaufen. Sie sind frei. Anderen ist es nicht geglückt, und die müssen sich abplagen.
Ein verfluchtes Leben.«
»Jawohl, verflucht auch das Land Mikraim und die Menschen hier. Sie schinden uns zu Tode.
Warum tun sie das?«
»Wer kann das wissen?«
»Nason ist hier vorbeigeritten«, hub nach längerem Schweigen der Fremde an. »Er hat mit einigen Leuten gesprochen und gesagt, Moses habe sie betrogen.«
»Sie?« knurrte Uri.
»Nein, nicht sie. Uns hat er betrogen.«
»Du hast recht. Uns hat er betrogen«, wiederholte der Arbeiter mit geballten Fäusten. Er wirkte den Speichel hinunter und fuhr fort. »Wir haben ihm geglaubt, als er kam und behauptete, er wolle uns in das Land zurückführen, aus dem, wie man sagt, unsere Väter einst gekommen sind. Uns ist es eins, wo wir leben sollen. Wir wollen nur weg von hier.
Die in Gessen können hier bleiben. Sie werden sich zu helfen wissen.
Wir können so nicht weiterleben. Wir gehen alle zugrunde.«
»Wir gehen zugrunde«, sagte der Fremde wie ein Echo nach.
»Auch unsere Kinder«, fuhr Uri finster fort.
»Uns bleibt nur die Wahl, entweder ausziehen oder sterben.
Es wäre besser, wenn Moses uns zum Kampf gegen die Leute des Pharaos aufriefe. Besser im Kampfe fallen, als sich totpeitschen lassen. Führte er uns in den Kampf, ich folgte ihm sogleich. Er soll Heerführer gewesen sein. Hast du darüber etwas gehört?«
»Man sagt es, aber das ist schon lange her, noch zu Lebzeiten der Königin Hatschepsut.«
»Dann muss er wissen, wie man den Speer führt. Und doch ist er zum Pharao bitten gegangen.«
Wieder ballte er zornig seine starken, von der Lehmarbeit gebleichten Fäuste.
»Bitten!« »Er hat nichts erreicht. Das war vorauszusehen. Den Pharao oder die Götter bitten, das ist dasselbe. Welcher Gott hat einen je erhört? Amon oder Shu? Suchos oder der Gott Abrahams?«
»Uri, sag das nicht«, rief Mina ängstlich.
»Sprich nicht so von dem Gott unserer Väter.«
»Ja, sprich nicht so«, sagte auch der Fremde und schaute sich unsicher um. Er flüsterte,
»unser Gott hat durch Moses Mikraim mehrmals heimgesucht.«
Uris Gesicht blieb finster und seine Augen funkelten böse.
»Heimgesucht? Wem aber haben diese Plagen mehr Unheil gebracht? Mikraim oder uns?«
»Uri, Uri«, suchte sie ihn zu besänftigen.
Er aber fuhr unvermindert heftig fort. »Nimmst du einem Reichen etwas weg, ist er nur weniger reich. Nimmst du einem von uns ein bisschen Mehl, verreckt er. Es lohnt sich nur, einem Gott zu dienen, der hilft, schützt, Nahrung und Reichtum gibt.«
»Unser Gott hat unsere Väter geschützt«, wandte die Mutter ein.
»Du hast doch gehört, wie er sie rettete, wie er ihnen half.«
»Ach, Uri, sprich nicht gegen ihn, dass er dir nicht zürne. Wir haben nur noch ihn.«
»Es ist lange genug her, dass Abraham, Isaak und Jakob gestorben sind. Ist dies, was man von ihnen berichtete, wirklich geschehen? Das weiß niemand. Man hört nicht auf, uns zu verfolgen. Wo ist jetzt der Gott unserer Väter? Uns droht der Tod. Warum hilft er uns nicht? Ich würde gerne Uta mit dem Schlangenkopf anbeten, wenn ich wüsste, dass sie mein Leben bessere.«
»Sag das nicht, Uri«, mahnte der Fremde. »Man soll mit Gott nicht hadern.«
»Unser Gott hat uns versprochen«, flüsterte Mina, »und was er verspricht, das hält er.«
Uri wollte antworten, unterließ es aber. Sie schwiegen alle drei. Finsternis war um sie. Nur das Licht der Öllampen in einigen Verschlägen schimmerte durch die Mattenwände, wie Sterne durch den Nebel. Schreie, Rufe und Streitworte, die die ganze Hütte erbeben ließen, erstarben allmählich. Jetzt fing irgendwo draußen in der Wand eine Männerstimme zu singen an. Andere Stimmen gesellten sich zu ihr, männliche und weibliche. Eine Frauenstimme klang aus allen anderen heraus. Zwischen den matten Vorhängen tönte der Gesang etwas dumpf, doch das Lied stieg feierlich auf. Es war die Abendhymne des Gottes Ra, die man in diesem Tempel unter Ägyptens sang, nur mit anderen Worten unterlegt. Sie lebten im Gedächtnis der Ziegeleiarbeiter des Pharaos aus unermesslich fernen Zeiten, treu bewahrt. Ihre Bedeutung verstand man längst nicht mehr, aber man singt sie immer noch. Versammelt euch, Söhne Jakobs, und hört auf die Worte eures Vaters Israel. Du, Ruben, bist mein Erstgeborener, die Frucht meiner Kraft, aber auch mein erster Schmerz. Du bist reich beschenkt mit Herden und Macht, aber du wirst alles verlieren, weil du dich erkühntest, das Bett deines Vaters mit Bala zu schänden. Ihr, Simeon und Levi, seid die Tapfersten im Kampfe. Doch ich fürchte euer Planen. Die Brüder sollen euch nicht folgen. Ihr tötet in eurem Zorn und zieht die Rache herab auf alle. Auch ihr werdet alles verlieren. Du, Juda, wirst Herr unter deinen Brüdern sein. Du wirst die Feinde vernichten, denn du bist stark wie ein junger Löwe und eine Löwin. Niemand wird es wagen, deinen Zorn zu reizen. Dein Sohn wird seine Macht nicht verlieren, solange der nicht kommt, den alle Völker erwarten. Der Bote Schilo, auf der Eselin mit dem Füllen reitend, solange er nicht im Blute der Traube sein Kleid gewaschen hat. Ein langer Pfiff erscholl. Tama schlüpfte leise hinaus. Sie sah sich um. Der Pfiff kam aus dem Zweiggewirr eines Eukalyptushaines. Der Mond schien hell, wenn auch nur mit halber Scheibe. Sein Schimmer strömte in schillernden Fluten zwischen die eckigen Schatten der Schilfhütten und des Waldrandes. Im Vorwärtsschreiten glitt sie in den Glanz wie ins Wasser. Im Sand unter ihren Füßen sprühten unzählige Funken auf, als wäre es nicht Sand, sondern zerstäubtes Edelgestein. Sie ging langsam. Ihre Mutter, eine kindisch gewordene Greisin, summte ein altes Wiegenlied, wenn die Tochter von der Arbeit kam und todmüde auf der Matte lag. Um Tama, mein liebes Töchterlein, zu freien, werden einmal schöne junge Männer kommen. Sie werden Gaben bringen wie Eliasa, der Rebekka. Glitzernde Armreifen, schwere Ringe und silberne Ohrgehänge. Mit süßen Worten werden sie Locken von Liebe singen, bis Tama den Schönsten auserwählt. In Tamas Leben gab es aber keine schönen Männer, kein Wort von Liebe. Und es gab auch keine Geschenke, Armreifen oder Ringe. Es gab nur Hände, die sich gierig nach ihrem Leib streckten, Hände wie die ihrigen, von der Arbeit im Lehm gebleichte, ebenso müde Hände, ebenso schwielig an den Rändern. Und mit ihrer Bewegung drückten sie nur eines aus, die Sehnsucht nach Vergessen. Der Mann unter den Bäumen musste sie gesehen haben, wie sie durch die Fluten des Mondlichts wartete, denn er pfiff nicht mehr. Er tauchte auch nicht aus dem Schatten auf. Er wartete. »Seine Hände sind nicht an den Rändern schwielig und in der Mitte gebleicht«, dachte sie. »Er verlangt nicht nur nach Vergessen? Er könnte einer aus dem Liede der Mutter sein.« »Tama«, hörte sie ihn flüstern. Ungeduldig zog er sie in das Halbdunkel unter den Bäumen. Sie hatte richtig gedacht. Seine Hände waren nicht hart und rau. Sie fühlten sich weich an und dufteten nach Kretaöl. Warum sollte sie widerstehen? Da aber ihr Wille schon erlahmte, sprang der Gedanke an Widerstand auf. Sie war doch nicht deswegen hierher gekommen. Hastig wehrte sie die Hände des Mannes ab und trat zurück. Leise und schnell, sagte sie, »Nein, Jared, nein, ich gehöre nicht dir.«
»Du wirst mir gehören, du gehörst mir schon. Nichts wird uns trennen. Ich liebe dich, Tama. Ich liebe deine Augen, dein Haar, deine Stimme. Ich liebe dich, mein Täubchen. Wehre dich nicht länger.«
Sie streckte die Hände abwehrend vor. »Dein Vater«, sagte sie,
»er wird zustimmen, ganz gewiss zustimmen«, versicherte er eilig. »Ich liebe dich, Tama, ich liebe dich. Du bist wie die Göttin Nut, die ihren Sterneleib über die Erde neigt, wie die Göttin Isis, die den Liebenden Glück schenkt.«
»Hast du mit ihm gesprochen?« unterbrach sie ihn. »Ich werde mit ihm sprechen. Jetzt sollst du mich lieben, jetzt. Dieser Mond.«
»Nein, Jared, nein.«
Zum letzten Mal zwang sie sich, seine Hände abzuwehren. Dabei aber dachte sie, »ich kann weder von ihm noch vor mir selber fliehen.«
»Warum übrigens soll ich fliehen? Es soll geschehen, was geschehen muss. Warum soll ich immer daran denken, was nachher kommt? Er hat dem Vater nichts gesagt. Er scheut sich, darüber zu sprechen.
Der alte Sofa wird nie einwilligen, dass sein Sohn ein Weib von den Elenden heimführt, die Ziegel formen. Er hat so viele Herden und so viele Felder, ein prachtvolles Haus, eine Menge Diener. Was bedeutet es da schon, dass wir beide dem gleichen Stamme angehören? Gibt es zwischen uns etwas Gemeinsames? Sie müssten mich loskaufen. Das werden sie aber nicht tun. Leere Träume. Die Familie des Sofa ist zahlreich genug. Nein, nein, von Jared kann ich nur eines erwarten. Seine weichen Hände können lieb zu mir sein. Aber dies vergeht und es bleiben nur Hütte, Ziegel und Aufseherpeitsche. Doch warum bin ich dann hierher gekommen? Sie zwang sich zu einem letzten Widerstand. Sie bückte sich und entzog sich den Umarmungen. Blind stürzte sie davon. Er rannte ihr nach. Ihre Knie zitterten. Als sie aber in den Mondschimmer trat, blieb er am Rande des Haines stehen und rief sie an. »Tama, komm zurück! Fliehe nicht!« Dieser Ruf griff noch einmal wie eine Hand nach ihr. Doch ließ sie sich nicht fassen. Sie watete durch die Flut des Mondlichtes zurück. Sie lief nicht mehr, sie ging jetzt langsam und drückte beide Hände auf ihr klopfendes Herz. »Warum bin ich dorthin gegangen?« warf sie sich vor. Die Stimme des Jungen verfolgte sie. »Tama, komm zurück, mein Vater wird einwilligen. Wir wollen doch das Land Mikraim verlassen. Wir gehen dorthin, wo sie alle gleich reich sein werden. Du wirst sehen, du wirst mein Weib, du schenkst mir Söhne. Komm zurück!« Sie kehrte nicht um, sondern schritt weiter. Sie hatte schon davon gehört, dass die Männer große Veränderungen erwarteten. Schon seit längerer Zeit sprachen und ereiferten sie sich darüber. Tama hatte sich nicht darum gekümmert. Sie möchte nur eines, lieben können und dem geliebten Mann Söhne und Töchter schenken. Den Erstgeborenen, auf den eines Tages der Geist des Vaters übergeht. Ja, gebären, in Freude gebären. Nicht in der Angst, dass einen mit der Frucht im Leibe die Fronarbeit erwartet, dass man jene von den Hieben der Peitsche schützen muss, dass man Ort und Stunde der Geburt nicht weiß, dass der Aufseher das Kind töten und wegnehmen kann, dass man nicht weiß, wer es aufziehen wird. Der kantige Schatten eines Gebäudes lag vor ihr. Noch ein Schritt und sie verließ die Mondesflut und trat in den Schatten. Der Mann mit den weichen, lockenden Händen rief immer noch nach ihr. »Komm, Tama, komm zurück, ich liebe dich!« Als Tama die Schwelle zwischen Licht und Schatten überschritten hatte, überfiel sie mit dem Wissen, dass sie nicht mehr zurück konnte, bittere Qual. Es tat ihr nun leid um jede Liebkosung, die Jareds Hände ihr hätten bereiten können. Sie spürte die Leere der Einsamkeit. Der Schmerz überwältigte sie. Sie glitt an der Schilfwand zu Boden. Sie verlangte nach der Berührung des kühlen Sandes. Ihre Haut brannte. Doch der sonnendurchwärmte Sand hatte sich noch nicht abgekühlt und brachte ihr keine Linderung. Hinter den dünnen Rohrwänden erstarben die letzten Stimmen der Einschlafenden. Die Alten räusperten sich, Kinder sprachen im Traum. Das Haus der Verzweiflung war zugleich ein Haus des Lebens, wie die Arche Noahs. Tama dachte an diese merkwürdige Märe, die sie einmal gehört hatte und die in ihrem Gedächtnis neben den Sagen von dem sterbenden Osiris, von der weinenden Isis, von dem listigen Seth und dem siegreichen Horus haften geblieben war. Die Tiere wussten nicht, warum sie in der von den Wogen getragenen Lade eingesperrt wurden. Die Menschen wussten es auch nicht. Ein schwerer Seufzer hob Tamaras Brust.